Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Lenin soll einmal gesagt haben, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und dann Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Ganz so arg ist es jetzt vielleicht nicht wie bei der Oktoberrevolution, aber nichtsdestotrotz ist in der letzten Woche, seit der letzten Folge in den Staaten, vor allem in den USA, einiges passiert. Also ich war im Urlaub und Präsident Biden hat plötzlich angekündigt, nicht mehr anzutreten. Stattdessen soll jetzt Kamala Harris die Präsidentin werden oder die Kandidatin zumindest der Demokraten. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hyperpolitik, hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Darum geht es jede Woche bei Hyperpolitik. Mein Name ist Ines Schwertner und ich bespreche die neuesten Nachrichten aus der letzten Woche und wie viel im Diskurs los war, also was besprochen wurde in den sozialen Medien, in den Zeitungen, was viele Menschen bewegt hat, was aber eigentlich oftmals zeigt, was darunter nicht gesagt wird. Und das ist jetzt in dem Fall bei den US-amerikanischen Wahlen wirklich, hat es eine ganz neue Qualität von Hyperpolitik angenommen. Deswegen soll es heute darum gehen. Aber wir bleiben noch kurz in den USA bei einer anderen Person, denn es geht bei Hyperpolitik immer auch um kleine Nachrichten, die zeigen, wie verrückt die Welt vielleicht geworden ist. Und in der Kategorie Hypermedial, also einen kleinen Ausschnitt aus hyperpolitischen Zeiten, ist mir in der letzten Woche untergekommen, ich glaube, ich habe ihn schon manchmal vielleicht genannt, Elon Musk, der jetzt wirklich eine besondere Rolle spielt, auch für Hyperpolitik im Allgemeinen, aber jetzt eben auch ganz konkret. Er hat nämlich in einem Video, das veröffentlicht wurde, jetzt gesagt, dass er seinen Sohn abstößt aus seiner Familie, ihn loswerden will, weil sein Sohn transsexuell ist und eine andere Identität angenommen hat. Und laut Elon Musk ist er dem Woken-Virus verfallen. Also man kennt es, da wird dann ein Vergleich gemacht wie bei einer Krankheit, also wirklich fast schon ja faschistische Ideologie, könnte man es ja nennen die da, oder zumindest Sprache, die da benutzt wird, also dass er sein eigenes Kind verstößt, weil dieses entschieden hat, eine andere sexuelle Identität anzunehmen oder ein anderes Geschlecht anzunehmen. Das ist schon ziemlich krass und zeigt, dass Elon Musk einer der ekelhaftesten Menschen der Welt ist. Einerseits, andererseits aber eben auch, und mir ist das aufgefallen, als regelmäßige Twitter- oder Ex-Userin, was natürlich eines der Hauptmedien ist, wenn man sich mit Hyperpolitik beschäftigt, weil das einfach immer noch trotz aller Umstellung seit des Kaufs von Elon Musk von X, merkt man einfach wirklich krass, wie hart sich der Algorithmus politisch verändert hat. Also während man noch vor ein paar Jahren vielleicht mit seinen eigenen Kanälen, denen man folgt, tatsächlich so ein bisschen Kontrolle darüber hatte, welche Inhalte man konsumiert, bekomme ich jetzt tatsächlich, wenn ich eine Sache angucke, die sich zum Beispiel um den US-Wahlkampf dreht, nur noch, wirklich ausschließlich nur noch von rechten Kanälen oder rechtskonservativen Kanälen Videos zugespielt über Trump. Jetzt ändert sich der Algorithmus wieder so ein bisschen, dass ich auch Kamala Harris Videos reingespielt bekomme, aber man merkt sehr, sehr deutlich, dass man fast keine Kontrolle mehr hat und dass der Algorithmus und auch die politischen Inhalte sich so verändert haben, dass man um Groß-Accounts, vor allem rechte Groß-Accounts, nicht mehr umhinkommt. Und wenn ich jetzt keine bewusste Userin wäre oder das alles einordnen könnte, dann wäre das tatsächlich sehr, sehr schwer. Also in der letzten Woche habe ich ja etwas über die Verschwörungserzählungen oder Videointerpretation von dem Attentat auf Trump erzählt. Und das hat sich jetzt in der letzten Woche also nochmal gesteigert. Wenn man einmal in diesem Rabbit Hole drin ist, dann kriegt man auf X, kommt man aus der Sache jetzt wirklich gar nicht mehr raus. Und das heißt, die Macht von Elon Musk, außerhalb dessen, dass er einfach ein wirklich offensichtlich beschissener Vater ist, ist enorm groß geworden, was die politische Macht über den Diskurs über das Wie, über die Dinge gesprochen werden, welche Bilder gezeigt werden, natürlich ohne weitere Einbindung und Aufklärung und in einer Schnelligkeit, also die wirklich enorm ist. Das muss man definitiv sagen, bevor ich jetzt gleich weiter bei den USA bleibe. Ein Beispiel vielleicht aus deutscher Politik, das diese Woche auch sehr, sehr hochgekocht ist, das sind die RKI-Files. Also wir bleiben beim Thema, ja, Verschwörungserzählung ist vielleicht manchmal ein bisschen zu hochgegriffen. Man muss mit dem Begriff auch aufpassen. Aber tatsächlich ist es als Begriff so benutzt worden, weil man schon suggerieren möchte, dass es ein Riesenskandal, der da aufgedeckt wurde. 3000 Seiten Berichte des RKI aus der Corona-Pandemie, die jetzt veröffentlicht wurden, in einem Blog veröffentlicht wurden von Aya Velasquez. Eine, ich würde sagen, schon Aufmerksamkeitsunternehmerin, deren politisches Kapital daraus besteht, jetzt seit einigen Jahren, seit der Corona-Pandemie, also vorher war sie Sexarbeiterin, es ging sehr viel um dieses Thema. Jetzt spricht sie fast ausschließlich nur noch über die Pandemie und ist eine dieser öffentlichen Personen, die daraus wirklich eine Karriere gemacht hat, zumindest Annahmen über die Pandemie zu treffen, die, ich sag's mal vorsichtig, jetzt nicht virologischer Art waren, sondern tatsächlich daraus Kapital zu schlagen, zu sagen, die Regierung hat uns, also ich glaube, das kann man in ihrem Fall tatsächlich so verschwörungstheoretisch nennen, die Regierung hat uns Informationen vorenthalten, deswegen jetzt dieser riesige Skandal mit den RKI-Files, die jetzt ungeschwärzt von ihr veröffentlicht wurden und die im Grunde zeigen, und das ist ja auch richtig, also dass diese veröffentlicht werden, um Regierungshandeln kritisch zu hinterfragen, ist natürlich erstmal richtig, ob es tatsächlich ein riesiger Skandal ist, wie das jetzt von ihr und von anderen auch größeren, insbesondere rechten Medien hochgepusht wird, also ich habe jetzt natürlich nicht alle 3000 Seiten gelesen, aber ich glaube, das, was die entscheidenden Stellen sind, so kann man das zumindest den Medien entnehmen, sind einmal, dass der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn zu einer bestimmten Zeit von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat und das RKI eigentlich festgestellt hat, naja, das stimmt so nicht ganz, es ist keine Pandemie der Ungeimpften, sondern auch geimpfte Personen sind weiterhin ansteckend, tragen die Pandemie weiter. Es ist eine Pandemie von allen, nicht nur der Ungeimpften. Und es ist natürlich klar, dass vor allem auch diese Aussage von Jens Spahn zu einem kritischen Zeitpunkt der Pandemie dafür gesorgt hat, dass Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, aus Sorge vor dem Impfstoff, da gab es ja auch teilweise berechtigte Sorgen, teilweise sehr, sehr wilde Annahmen darüber, was ein RNA-Impfstoff tun könnte mit dem menschlichen Körper. Das heißt, durch diese Unwissenheit entstand eine große Angst und Desorientierung, die genutzt wurde. Und die Aussage von Jens Spahn hat mit zu dieser Ausgrenzung von Ungeimpften geführt, weil man halt die gesamte Schuld der Pandemie auf diejenigen oder der Ausbreitung auf diejenigen verlagert hat, die sich nicht haben impfen lassen wollen. Und man hätte natürlich, wenn das RKI gewollt hätte, das stoppen können. Man hat es aber laufen lassen, weil man, das belegen eben diese Unterlagen, weil man gesagt hat, man kann das kommunikativ nicht mehr einholen. Irgendwann haben Politiker damit aufgehört, das zu sagen, sodass sich das Problem mehr oder weniger von allein gelöst hat. Aber man kann eben sagen, es war entgegen der wissenschaftlichen Befunde, sowohl Henrik Streeck als auch Christian Drosten, also die beiden sich gegenüberstehenden Virologen in der Pandemie, haben gesagt, eigentlich ist es eine Pandemie, die sich, wie gesagt, durch alle ausbreitet. Der Impfschutz ist besser, dadurch ist die Sterblichkeit geringer und nichtsdestotrotz verbreitet es sich auch, wenn man geimpft ist. So, das ist der eine Punkt. Ein anderer skandalträchtiger Punkt war dieser, dass zu einem Zeitpunkt, als die Omikron-Variante, ich weiß, ich habe es auch wieder verdrängt, ich habe es gelesen, dachte so, um Gottes Willen, damals kannte man jede Mutation und hat sich plötzlich wieder an seinen Genetik-Biologie-Unterricht aus der 13. Klasse erinnern müssen. mRNA, naja, wie auch immer, auf jeden Fall, als die Omikron-Variante dann sich ausbreitete, hat das RKI schon sehr, sehr fix die Warnstufe von auf sehr hoch gestellt, ohne dass es nochmal eine Bestätigung gegeben hätte eines bestimmten RKI-Mitarbeiters. Das belegen jetzt auch diese Unterlagen. Ich will damit nur sagen, ich sage das jetzt so detailliert, dass man sieht, es ist jetzt nicht der riesengroße Skandal. Ich würde immer noch behaupten, dass die Maskenskandals von Jens Spahn, die Millionen von Euro, die ausgegeben wurden, auch von Ursula von der Leyen, wo einfach per SMS Impfstoffe bestellt wurden für die EU, die dann auch millionenfach weggeschmissen werden mussten, weil man das halt nicht richtig geplant hat, dass diese Millionen Verluste und auch diese schlechte Versorgung einfach der Impfstoffe und überhaupt der Krankheitsversorgung, dass das die eigentlichen Skandale der Pandemie sind und etwas weniger die Kommunikation einzelner Wissenschaftler oder Politiker. Das heißt, die wirklich materialen Realitäten dieser Pandemie, natürlich neben den Sterbezahlen und das, was man hätte verhindern können, aber auch der freiheitlichen Einschränkungen, da haben ja viele Corona-Kritiker immer einen Punkt zu sagen, welche Maßnahmen waren eigentlich wirklich gerechtfertigt und welche nicht. Insofern ist es auch sehr, sehr sinnvoll, das noch einmal aufzuarbeiten. Wie gesagt, die Veröffentlichung finde ich nicht per se falsch. Das Raunen, das große Raunen der Nachbetrachtung verlagert sich meiner Meinung nach auch eine sehr falsche Kritik am Regierungshandeln. Also nicht eben, wie gesagt, an den materiellen Realitäten, vor allem des Gesundheitssystems, das seitdem immer noch nicht reformiert wurde, also auch nach einer Pandemie und den Erfahrungen um die Mängel, insbesondere des Personalmangels, wurde überhaupt nicht angegangen. Jetzt diese Falschkommunikationsstrategie des Gesundheitsministers anzuprangern, ist meiner Meinung nach nicht das größte Problem und zeigt, dass die Regierungskritik, insbesondere dieser Corona-Kritiker, insbesondere aus den rechten, rechtskonservativen Teilen der Medien, immer nur zeigen, es wird eine bestimmte Form von Regierungskritik, insbesondere auch Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien zugelassen, die sich diffus gegen politische Eliten richten, aber eigentlich nicht die politischen Machtverhältnisse wirklich in Frage stellen. Und das ist der Unterschied oder sollte der Unterschied sein zwischen rechter und linker Regierungskritik. Also wie gesagt, Untersuchungsausschuss, Offenlegung aller Daten, insbesondere des Maskendeals ist auch aus linker Sicht sehr, sehr sinnvoll. Also man sollte nicht die Regierungskritik den Rechten überlassen und sich nicht zum Büttel der Regierung machen, einfach weil man sagt, auch wir verteidigen freiheitlich-demokratische Grundwerte und stehen dahinter der Regierung. Das sollte man nicht tun. Man sollte wirklich jeden einzelnen Schritt, jede Maßnahme kritisch hinterfragen. Aber in der Art und Weise, wie sie jetzt bei den RKI-Files wieder symptomatisch gezeigt werden, geht es nur darum, Regierung ganz grundsätzlich abzusetzen, eine Stimmung der Angst, der Desinformation, der Panikmache zu verbreiten, anstatt tatsächlich aufzuklären über die kleineren Skandale, Kommunikationsfails und größeren Skandale, 500 Milliarden Maskendeals und so weiter, Lobbyismus, Korruption. Das sind, glaube ich, die feinen Unterschiede und die RKI-Files sind damit ein Paradebeispiel von Subunternehmern von hyperpolitischen Zeiten, die daraus jetzt Öffentlichkeit schlagen und die aber eigentlich unterschlagen, was mit Menschen passiert ist, die während der Corona-Pandemie verarmt sind oder die zu viel gearbeitet haben, die unter dem Gesundheitssystem leiden mussten. Und ja, das war das deutsche Beispiel von Hyperpolitik. Mir wurde in einem Kommentar geschrieben, ich solle mehr Punkte machen beim Sprechen. Das ist natürlich schwer, wenn man die ganze Zeit am Nachdenken ist und gleichzeitig sich überlegen muss, wie man wunderbare Übergänge schafft. Trinken darf ich ja auch nicht mehr. Also ihr macht es mir auch ein bisschen schwer, hier einen schönen Redefluss in diesem Podcast herzustellen. Aber zurück von der Bundesrepublik wieder in die USA. Wir springen nochmal über den Atlantik, denn ich habe mich nicht nur auf Twitter umgesehen, sondern musste jetzt auch zwangsläufig durch diese Geschichte mit der US-Präsidentschaft wieder auf TikTok begeben und Instagram. Vielen Dank dafür. Denn wie gesagt, es ist einiges passiert. Ich war gerade im Urlaub, ich lag im Bett und es kam die Eilmeldung, Joe Biden wird nicht mehr antreten als US-Präsident. Das hatte sich ja schon angekündigt. Jeder, der einigermaßen gerade gehen und sehen kann, hat gemerkt, dass Joe Biden nicht mehr der fitteste von allen ist. Und nach dem Attentat auf Trump und die Aufmerksamkeit, die sich dann auf Trump bezogen hat, war klar, dass der Druck auf die Demokraten immer größer werden würde. Kommentatoren, die gesagt haben, damit hat er bereits gewonnen. Vor allem Großspender, die sich bei den Demokraten zurückgezogen haben, immer wenn es ums Geld geht, dann wird es auch, wird es langsam eng. Das heißt, man konnte die Fassade nicht mehr länger aufrechterhalten. Es war aus meiner Sicht jetzt sogar sehr klug, nicht direkt nach dem Attentat auf Trump, sondern ein paar Tage später versetzt, eine Woche versetzt, dann den Rückzug von Joe Biden anzukündigen. Er hat das auch auf X gemacht. Wenige Stunden später, auch eine tolle Choreografie, wenn man sich das nochmal anguckt, hat er dann seine Vizepräsidentin Kamala Harris praktisch nominiert. Also er hat sie einfach nur nochmal unterstützt. Das bedeutet aber schon sehr viel. Man muss dazu sagen, zu dem gesamten Prozedere der Demokraten, dass sie jetzt nicht automatisch die Präsidentschaftskandidatin ist. Das wirkt jetzt vielleicht so, aber tatsächlich müsste es eigentlich noch einen formellen Nominierungsprozess geben. Dem wurde jetzt schon einigermaßen vorgegriffen, weil eben Joe Biden sie schon genannt hat. Auch Hillary und Bill Clinton haben sie schon genannt, mehrere bekannte Demokraten. Das heißt, sie wird schon nach vorn geschickt. Und man muss dazu sagen, dass das DNC, also das Democratic National Committee, dass diese Entscheidung treffen sollte, schon alles getan hat, um den Nominierungsprozess für Joe Biden so flüssig wie möglich zu machen, sodass ich gar nicht mehr sicher war, ob er überhaupt offiziell nominiert wurde oder wie das war. Und in der Tat wurden alle Formalia so gelegt, dass er in dem Nominierungsprozess es jetzt besonders einfach hatte, dass zum Teil gar nicht andere Kandidaten angetreten sind gegen ihn, dass bestimmte einzelne Sessions so verlegt wurden, dass sowieso in den Staaten, wo er hohe Zustimmungswerte hatte, die gleich am Anfang waren und so weiter. Also man hat sich im Parteiestablishment der Demokraten sehr darum bemüht, dass es Joe Biden sehr leicht hat. Die Zeichen stehen so, dass eben dieses Committee auch dafür sorgen wird, dass es Kamala Harris sehr, sehr leicht haben wird. Es wird also wahrscheinlich keinen offenen Prozess geben. Alle, die sich wünschen, auch Jacobin hat es jetzt nochmal ins Spiel gebracht. Ich finde es ja ganz sweet, auch Bernie Sanders wieder ins Spiel zu bringen als Vizepräsidenten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das realistisch ist. Also das wäre natürlich irgendwie klug, der jetzt einen linken Kandidaten zu nehmen oder auch einen älteren Mann zu nehmen, wie viele sagen, um das auszugleichen. Aber ich glaube nicht, dass die Demokraten so klug sein werden und es ist wahrscheinlich eine naive Hoffnung, sondern es wird wahrscheinlich einfach irgendjemand sein, der oder die auch für dieses Partei-Establishment steht, um da einfach keine Risiken einzugehen. Also das dahinter. Und dass so viel in kürzester Zeit passiert ist, also es war jetzt wirklich nur wenige Tage. Vor ein paar Tagen ist ein Artikel erschienen im Freitag von Slavoj Žižek, der immer ganz kluge Beobachtungen hat. Man weiß immer nicht, wie viel er wirklich beobachtet, um seine Schlüsse daraus zu ziehen. Aber der gesagt hat, das Pflaster an Trumps Ohr ist ein Symbol vor allem für die Linken, die das jetzt ikonisieren und die das dramatisieren. Also sagen, er ist das Böse, jetzt hat er dieses Pflaster am Ohr. Und Trump steht für die pure Leidenschaft, während die Linken für Melancholie stehen, das eine klassische Žižek-Analyse. Slavoj hat allerdings nicht mit Popculture gerechnet oder mit TikTok gerechnet, weil nur wenige Momente später, und damit hätte ich tatsächlich auch nicht gerechnet, dass die Demokraten allein durch wie einen Befreiungsschlag, wenn Joe Biden nicht mehr antritt, plötzlich Kamala Harris so einen Rausch erlebt, zumindest in den sozialen Medien, an Unterstützung. Das ist natürlich jetzt immer auch mit Vorsicht zu genießen, weil das, was auf TikTok oder X passiert, bedeutet jetzt nicht gleichzeitig, dass in der tatsächlichen politischen Realität auch sich Mehrheiten sofort verändern. Aber es ist eine gewisse Dynamik eingesetzt, sodass ein Kommentator dazu schreibt, wir mimen uns den Weg ins Oval Office. Also Kamala Brad Harris, wenn man diesen Videos folgt, hat es geschafft, einen kleinen Hype auszulösen. Ein anderer Kommentator schreibt, es ist Brad Context Kokosnuss Sommer. Da muss man jetzt viele einzelne Dinge erklären für diejenigen, die die Videos nicht geguckt haben. Ich habe sie jetzt auch erst nachsehen müssen, weil man muss tatsächlich einiges Hintergrundwissen haben, um zu verstehen, was das bedeutet. Also, im Juni ist in UK ein Album erschienen der Sängerin Charlie XCX, die Brad, ein neongrünes oder grünes Album, Brad. Brad steht, ich habe es jetzt, falls ihr die offizielle Erklärung lesen wollt, im Brad Girl Summer geht es darum, einfach man selbst und nonchalant zu sein. Im weitesten Sinne also das, was viele User in der Vizepräsidentin sehen mit ihrem lauten Lachen und ihren teilweise skurrilen Aussagen. Also es geht darum, dass junge Frauen einfach einen guten Sommer haben, sie selbst sind, sehr selbstbewusst sind, den Sommer genießen. Ich habe mir das Album dann auch angehört gestern. Mich hat es nicht komplett angesprochen, aber ich verstehe natürlich das Lebensgefühl dahinter, im Brad Summer das zu tun, worauf man Spaß hat, gemeinsam mit seinen Freundinnen. Und warum auch immer, für mich repräsentiert sie das überhaupt nicht, aber Kamala Harris hat also, weil es viele Videos von ihr gab, wo sie tanzt, wo sie in einer Pressekonferenz ihre Mutter zitiert, die sagt, "Do you think you just fell out of a coconut tree?" Und sie hat eben manchmal so skurrile Aussagen, wo man sich nicht ganz, oder wo man sich fragt, okay, woher kommt das jetzt? Sie hat eben eine sehr, sehr laute, schallende Lache, über die sich Trump auch immer lustig macht. Und jetzt gibt es eben tausende Videos von dieser Lache, von den Republikanern, die eine Stunde nach der Ankündigung der Harris-Kandidatur oder der Unterstützung der Harris-Kandidatur, eine Stunde nach bereits die Gegenkampagne geschaltet haben. Also Wahnsinn, politischer oder amerikanische Politikkampagnen immer noch mal anders, als wir das in Europa gewohnt sind. Das heißt, es gibt die Gegenkampagne und jetzt hat sich aber eine Dynamik eben entfaltet, dass vor allem Gen Z, also vor allem die jüngeren Wählerinnen und Wähler auf TikTok Kamala Harris unterstützen, indem sie eben Zusammenschnitte dieser Lache, der Szene mit dem Coconut Tree oder eben komplett in grün gefärbt Videos Anspielungen auf diesen Brad Summer machen. Die Sängerin Charlie hat dann selbst auf X geschrieben, Kamala is Brad. Und dann sind natürlich alle ausgerastet. Also es gibt, und darauf, das spielt auch auf wirklich Hyperpolitik an. Es ergibt sich eine Dynamik, wo die eine Referenz, die andere Referenz weiter hochtreibt und man muss ja sowieso das Original kennen, um es verstehen zu können. Kamala Harris oder ihr Team hat dann einen Twitter-Account erstellt mit Kamala Harris Headquarter, das Ganze in grün gefärbt, also wirklich, sie sind jetzt voll darauf gegangen, diesen Hype-Train weiterzufahren. Und das heißt, das Ganze muss ich jetzt nicht über Monate so ziehen, aber es ist eine Mobilisierung, es ist eine Kraft, die zumindest unter den weiblichen Wählerinnen, die unter den schwarzen Wählern vielleicht auch, aber vor allem unter den jüngeren, also unter Gen Z, zumindest entscheidend sein können, weil das einfach eine Form der politischen Kommunikation ist, die Joe Biden jetzt sowieso nie beherrscht hat, der vor allem als seriöser Präsident, der als Stabilitätsfaktor gegolten hat. Kamala Harris, die sich jetzt sehr auf das Thema Schwangerschaftsabbrüche konzentriert hat in den letzten Monaten. Das wäre natürlich ein großes Versprechen und würde die Wählerschaft, zumindest die weibliche Wählerschaft, die jüngere Wählerschaft vermutlich sehr, sehr ansprechen. Das sind alles, man muss es auch sagen, in der Hauptsache jetzt oberflächliche und identitätspolitische Themen, die angesprochen werden oder auf die Art und Weise, wie sie übersetzt werden durch Kamala Harris. Also was natürlich das Framing jetzt ist, ist die schwarze, jüngere Frau, die gegen den alten weißen Mann kandidiert. Also ist das Comeback der Identitätspolitik von allen Seiten, muss man sagen. Sowohl die Liberalen, die das sehr, sehr hart spielen und natürlich auch diesen Hype jetzt um sie als tanzende schwarze Frau hochstilisieren, aber auch die Rechten, die das Ganze als Dämon begreifen und sagen, wollt ihr wirklich diese Lache im Oval Office haben? Also beide Seiten spielen wirklich sehr, sehr stark mit Identitätspolitik. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise den politischen Diskurs oder die real wirklich wichtigen Themen, ich hatte das in der letzten Woche schon angesprochen, Außen- und Sicherheitspolitik, Geopolitik, Wirtschaftspolitik, also so die großen Brecher, in denen Joe Biden für sehr viel Stabilität stand, darum wird es wahrscheinlich nicht gehen. Es wird wahrscheinlich weniger darum gehen, dass Kamala Harris exakt die gleiche Politik verfolgen wird wie Joe Biden in dieser Hinsicht, sondern eben vielmehr darum gehen, wie wird sie an Triggerpunkten in der Gesellschaft, wie wird sie zum Thema Schwangerschaftsabbrüche stehen. Sie wird stilisiert als die Staatsanwältin, die den Verbrecher Trump dann vor Gericht ziehen wird. Wird sie natürlich nicht, aber man kann sie so ikonisieren. Und diese Geschichten werden wahrscheinlich die nächsten Monate dominieren und eben nicht die entscheidenden Themen. Das liegt daran, dass das viel interessanter ist, dass das eben auch das ist, was Menschen beschäftigt. Es zeigt aber, wie sehr und wie sehr eben auch jetzt die sozialen Medien eine Rolle darin spielen, wie wir die Kandidatinnen und Kandidaten wahrnehmen, welche Themen die entscheidenden sind. Das bekommt so einen Viral Loop, den man kaum mehr aufhalten kann und den das Team um Kamala Harris, wenn sie jetzt nicht ganz dumm sind, auch nicht aufhalten wollen, weil sie wahrscheinlich mit Wirtschaftspolitik, obwohl es eines der drängendsten Fragen ist für die Amerikanerinnen und Amerikaner, die Wahl nicht gewinnen wird, sondern vermutlich tatsächlich durch eine Mobilisierung über die Themen, die ihr jetzt liegen. Und vielleicht könnte es wirklich so sein, dass die jungen Wählerinnen und Wähler dann diese Wahl entscheiden. Wir wissen es nicht. Es kann eben noch viel passieren, wenn man sich anschaut, was jetzt allein in den letzten Tagen passiert ist. Dann ist wirklich sehr, sehr schwer vorherzusehen, wie sich diese Dynamik bis November entwickelt. Aber für mich ein großes Geschenk die letzten zwei Wochen, weil eben Hyperpolitik in Reihenform und mein Algorithmus hat sich jetzt eben so verändert, dass ich nie wieder TikTok konsumieren kann, ohne wahrscheinlich diesen grünen Hintergrund zu haben. Insofern, ich hoffe, auch diese Folge wird, ich habe mich extra grün angezogen, wird auch im Brad, im Brad grün stattfinden, darunter machen wir es nicht mehr. Und bei allem, was jetzt wirklich schlimm war, also der politische Diskurs ist doch noch, ja, man wundert sich, wie das sein kann, aber ist in der letzten Woche nochmal etwas flacher und dümmer geworden. Und nichtsdestotrotz gibt es auch Kampagnen, die Mut machen. Und ich werde am kommenden Wochenende nach Leipzig fahren, denn es ist ja Landtagswahlkampf in Sachsen und Thüringen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, viele einzelne Landräte, auch Bundestagsabgeordnete haben schon gesagt, sie werden in Sachsen nicht mehr antreten, weil die politische Stimmung zu rau ist, weil sie zu vielen Angriffen ausgesetzt sind, weil sie sich alleingelassen fühlen als Kommunalpolitiker. Also das nur mal so als Stimmung aus Sachsen. Es ist kein Spaß, Mandatsträger zu sein in Sachsen oder Kommunalpolitik zu machen. Umso bewundernswerter also die Kampagne von meinem Genossen Namsu Nguyen, der in Leipzig antritt als Direktkandidat. Und ich sage das jetzt nicht, um hier Schleichwerbung für meine Partei zu machen, sondern ich glaube, man kann ganz objektiv, selbst wenn man jetzt nicht Fan der Linken ist, wenn man seine Kampagne ansieht, kann man sehen, wie viel man schaffen kann, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, also in dem Sinne, in dem Fall ein Direktmandat in einem Bezirk in Leipzig Mitte, mit ganz unterschiedlicher Wählerschaft und Namsu, das aber sehr, sehr gut schafft, die eigenen Leute, und das sind nicht nur Parteimitglieder, sondern viele Leute um ihn herum, hunderte Leute mittlerweile, die ihn unterstützen, Haustürwahlkämpfe mit ihm zu machen, Infostände mit ihm zu machen, überhaupt Wahlkampf zu machen. Das ist für einen einzelnen Direktkandidaten sehr, sehr viel und auch wirklich erstaunlich, dass er es schafft, eine so hohe Anzahl an Neumitgliedern, an jungen Leuten zu gewinnen, mit ihm Politik zu machen, um dieses eine konkrete Ziel zu erreichen, nämlich ihn in den Landtag zu bringen, ihn auch als einen mit deutsch-vietnamesischem Hintergrund, also mit vietnamesischen Eltern, die nach Deutschland in die DDR eingewandert sind, dort viel gearbeitet haben, trotzdem immer in Armut gelebt haben. Also er schafft es eigentlich perfekt, die Frage, die in der Linken immer gegeneinander gestellt wird als Identität und Kampf um Anerkennung und materielle Ungleichheit, in einem Wahlkampf sehr gut zu adressieren, ohne dass es zu sehr als Klischee gilt, sondern er sagt wirklich, aus meinem Hintergrund heraus kann ich verschiedene Menschen ansprechen. Ich möchte auch für diese Menschen sprechen, die so hart gearbeitet haben in den letzten Jahren, die Einwanderer, aber auch alle anderen, die sehr hart arbeiten. Und das ist eigentlich die Form von Klassenpolitik par excellence, die zeigt, die Klasse ist sehr, sehr unterschiedlich. Sie ist sehr divers und trotzdem führen wir alle die gleiche Art von Klassenkampf und diese Art der Erzählung, aber auch der Mobilisierung halte ich für sehr, sehr stark und wirklich eines der Beispiele, wie man auch Hyperpolitik durchbrechen kann, indem man ganz real Menschen für den eigenen politischen Ansatz mobilisiert, indem man sich ein Ziel setzt und sagt, wir wollen in dem Fall, ich glaube, ein Drittel aller Türen in dem Wahlbezirk beklopfen, mit den Menschen direkt in Kontakt kommen. Und dieser direkte Kontakt ist eben genau das, was den Unterschied macht im Verhältnis zu dem, was ich vorher gesagt habe, Elon Musk, der nur davon lebt, Algorithmen zu verändern, Videos, wir kriegen dauernd Informationen eingebläut, haben keinen Kontakt mehr, haben vor allem keine Kollektivität mehr, um gemeinsam Politik zu machen. Und Nam Süs Beispiel zeigt eigentlich, dass man innerhalb kürzester Zeit es auch schaffen kann, mehrere hundert Menschen dazu zu bringen, tatsächlich einen Wahlkampf zu machen. Und ich hoffe auch, dass das, egal wie es ausgeht, ich wünsche ihm alles Gute und eben deswegen fahre ich auch nach Leipzig und unterstütze ihn. Aber egal, wie es ausgeht, und ein Direktmandat wird jetzt natürlich keine politischen Machtverhältnisse in Sachsen komplett verändern, wird auch nicht den Rechtsruck komplett stoppen, aber man sieht, dass es eben doch möglich ist. Und diese Einzelbeispiele sind sehr, sehr wichtig, um auch einen nachhaltigeren Effekt zu haben und zu sagen, das könnten wir auch bei anderen Wahlen, das könnten wir auch ganz grundsätzlich schaffen, dass wir viel mehr Menschen für echte Politik begeistern können, wo sich dann auch etwas verändern kann. Insofern schließe ich damit, unterstützt gern ihn oder andere, die euch gefallen, in diesem Landtagswahlkampf. Ich glaube, es lohnt sich zumindest auch ganz konkret für eine andere Form, für einen anderen politischen Ansatz zu kämpfen und man kann es eben mal ausprobieren. Und in diesem Sinne, ich werde vielleicht nächste Woche darüber berichten und ich wünsche euch weiterhin schöne Sommerferien. Wer weiß, was in einer Woche wieder passiert. Also ruht euch nicht zu sehr aus. Es könnten einfach ganz neue weltpolitische Lagen vor uns stehen. Und vielen Dank auch, wie gesagt, an alle Literaturtipps, die ihr mir gegeben habt. Ich habe ein paar notiert. Ich habe selbst die Reisenden der Weltrevolution im Urlaub gelesen, kann ich euch auch nur empfehlen. Also ja, alles Gute mit der Weltrevolution und bis zur nächsten Woche. Bis dann.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.